Dann würde ich direkt mal die erste Frage stellen. Wie hast du heute geschlafen, Sarah?
Ich finde Schlafen toll.
Schlaf ist für mich heilig.
Ich liebe Schlafen.
Schlafen ist das Wichtigste im Leben.
Und einschlafen tue ich am besten, wenn ich mich erst auf den Rücken lege, dann auf die linke Seite drehe und dann wieder auf den Rücken drehe und dann versuche, so still wie möglich zu halten.
Und am besten esse ich so nicht kurz, bevor ich einpenne, irgendwie noch einen Cheeseburger oder so.
Sonst hat man keine Kraft mehr und dann kann man auch nicht so gut denken.
Früher immer mit sehr hohen Kissen geschlafen. Das ist, finde ich, kuscheliger und irgendwie bequemer. Ich habe aber gemerkt, für meinen Nacken ist ein festes Memory Foam Nackenkissen gut.
Umso schöner wäre es, wenn es auch mal für ein paar Stunden geht und nicht nur mit Unterbrechung.
Seitdem ich alleine wohne, habe ich so ein bisschen weirde Schlafhygiene-Habits entwickelt. Wie zum Beispiel das WLAN immer nachts auszustecken. Und das ist nicht besonders esoterisch oder so, aber so, dass so ein Placebo mir auf jeden Fall auch hilft.
Ich halte mich am besten damit wach, wenn ich auf Social Media scrolle und einfach gedankenabwesend irgendwelche Videos gucke.
Ich dachte, ich kann gut mit Podcasts einschlafen, kann ich aber nicht. Kommt auf den Podcast an, meistens höre ich zu. Deswegen kann ich da nicht gut einschlafen.
Ich schlafe am besten in meinem Bett und wenn, gehe ich nicht zu spät. Wenn schlafe ich nicht, dann bin ich nächsten Tag ein bisschen chaotisch. Das Schlaf braucht Mensch, zur Ruhe zu kommen. Und nächsten Tag ist viel leichter.
Wenn ich nicht einschlafen kann, stelle ich mir irgendwelche nice Stories oder Sachen, die ich erleben möchte oder so vor?
Nicht so gut, weil ich immer abgelenkt bin von meinen Träumen.
Mit dem Älterwerden und mit den zahlreichen Terminen, die man hat, wird Schlafen immer mehr zu etwas, was man in seinen Tag aktiv einplant.
Das mache ich aber nie und schlummer immer ganz viel, snooze. Und dann bin ich eigentlich nicht so fit. Das heißt, eigentlich für mich am besten wäre 7,5 Stunden Schlaf, zack, aufstehen, direkt, Vorhang auf.
Ruheding Schlaf, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Ruheding Podcast Schlaf. Mein Name ist Sarah Sabri.
Und ich bin Anja Pahura. Die urbane Künste Ruhr Ultras erkennt vielleicht gerade unsere Stimmen vom letzten Podcast zum Thema Klima. Für die neuen ZuhörerInnen sollte aber vielleicht zunächst geklärt werden, was das Ruhrding eigentlich ist.
Das Ruhrding ist ein Ausstellungsformat, was dieses Jahr in den Städten Mülheim, Essen, Witten und Gelsenkirchen-Erle stattfinden wird. Über 7 Wochen werden verschiedene künstlerische Arbeiten im öffentlichen Raum zu sehen sein. Vom 5. Mai bis zum 25. Juni hat das Publikum die Möglichkeit, diverse ästhetische Blickwinkel auf ein Thema zu bekommen, was uns jeden Tag umtreibt.
In diesem Podcast sprechen wir nämlich über das Schlafen. Über das Einschlafen, über das Ausschlafen.
Und übers Nichtschlafen.
Ich habe sehr gut geschlafen, sehr tief, kurz wie immer, aber das ist halt meine Art von Schlaf.
Heute ist auch Sonntag. Das ist der Tag, an dem wir den Podcast aufnehmen. Das sollte man vielleicht für unsere Zuhörerinschaft auch sagen. Da schlafen ja die meisten Menschen irgendwie besser. Wie ist das unter der Woche bei dir?
Auch sehr kurz, also schon so 6,5 Stunden durchschnittlich.
Also bist du eine klassische Kurzschläferin?
Ja, ich würde schon sagen. Also klar, es gibt Menschen, die schlafen noch kürzer, 5 Stunden, was auch immer.
Ich habe aber auch das Gefühl, dass du von all meinen Freundinnen, obwohl ich habe da noch so 2 Expertinnen, die relativ kurz schlafen. Ist besonders schön, wenn man mit denen in Urlaub fährt, weil ich eine klassische Langschläferin bin, wenn nicht sogar Extremschläferin, können schon auch so 8 bis 10 Stunden jede Nacht schlafen. Also was heißt, ich könnte? Ich, ehrlich gesagt, brauche das, glaube ich, mein Körper einfach. Mhm. Und ich glaube, ich brauche einfach ein bisschen mehr Zeit zum Regenerieren. Bin aber auch Team Mittagsschlaf immer noch.
Ah, krass.
Also nicht seit meiner Kindheit, so, das habe ich mir dann auch schon noch abgewöhnt. Aber das habe ich mir im Studium tatsächlich wieder angewöhnt, dass ich dann nochmal so 1/4 Stunde nach dem Mittagessen putz die Augen zumache und dann gehe ich wieder weiter ans Werk.
Das kann ich leider nicht. Ich bin dann immer so total verwirrt nach dem Mittagsschlaf und bin für den Rest des Tages für nichts mehr zu gebrauchen.
Ja, das mache ich auch, aber das ist ein Kredit, den ich quasi damit zahle, dass ich die erste halbe Stunde verwirrt bin.
Ich habe früher, als ich in der Oberstufe war, oft heimlich nachts gelesen. Also es ist heimlich, weil meine Eltern natürlich wollten, dass ich schlafe, und hatte dann immer so ein kleines Licht über meinem Bett, wo ich die Decke dann drüber stülpen konnte. Und dann konnte mein Papa nicht unter dem Durchschlitz sehen, wenn er zur Frühschicht ist, dass ich wach bin und lese. Und dann haben sich meine Eltern aber immer gewundert, warum ich nach der Schule meistens noch so einen Mittagsschlaf gemacht habe. Und ich war einmal so müde, dass ich mit einer Wärmflasche eingeschlafen bin und mein ganzes Schienbein verbrannt war. Ich hatte die Wärmflasche an meinem Schienbein lag.
Aber was hast du in der Nacht gelesen, dass dich das so wach gehalten hat?
Krimis.
Also ich habe nachts manchmal noch telefoniert mit Freundinnen. Das wollten meine Eltern nicht. Und genau, aber ich glaube, da unsere Wohnung so klein war, hat meine Mutter das immer irgendwie gehört. Weil meine Mutter auch tatsächlich eine sehr schlechte Schläferin ist. Und dann, glaube ich, von jedem Pieps und so gestört ist. Und dann hat sie mich irgendwie natürlich in der Nacht reden gehört. Und ist dann immer in mein Zimmer. Und dann habe ich immer getan, als ob ich schlafe. Und die andere Person am Telefon, also meine Freundinnen, die waren dann auch, die wussten dann schon, wie wir agieren müssen. Mhm. Ja. Aber witzig, dass man sich so, auch als Kind, da ist es ja auch so erlaubt zu schlafen. Mhm. Das wird ja von dir verlangt, dass du ausschläfst und viel schläfst. Und da hatte man irgendwie so als Kind das Gefühl, das ist jetzt doof. Ich möchte, also...
Mir wird Zeit zum Spielen, zum Spaß haben geraubt. Ja, total.
Und heute habe ich das Gefühl, es ist andersrum. Mhm. Also die Gesellschaft vermittelt dir, du musst weniger schlafen, weil du arbeiten musst. Und man denkt sich so, oh, ich möchte jetzt einfach nur ein Mittagsschläfchen machen.
Ja.
Und danach möchte ich, dass alle Leute klatschen und sagen... Du hast richtig toll geschlafen.
Ja, aber so wie wir quasi antrainiert bekommen haben, wie man schläft und wann man schläft, gab es ja auch mit der Industrialisierung auch ein Shift, was Schlafhygiene angeht.
Das wäre jetzt auch mal so eine Frage, wann hat man überhaupt angefangen, sich mit dem Thema Schlaf zu beschäftigen? Oder wen hat es als allererstes interessiert?
In der Antike glaubte man, dass der Schlaf von den Göttern gesandt wurde, um den Menschen Ruhe und Erholung zu bringen. Die Ägypter glaubten, dass der Schlaf eine Art Reise ins Jenseits war, während die Griechen den Schlaf als eine Art Trance oder hypnotischen Zustand betrachteten. Im Mittelalter wurde der Schlaf oft als Zeit der Dunkelheit und des Todes betrachtet, da er den Körper vorübergehend abschaltete. Es wurde auch angenommen, dass Träume eine spirituelle Bedeutung hatten und Einblicke in die Zukunft oder das Schicksal des Träumers lieferten. Während der Renaissance begann die Wissenschaft, sich mit dem Schlaf zu beschäftigen. Der Arzt und Wissenschaftler Andreas Vesalius entdeckte, dass der Körper während des Schlafs repariert und erneuert wurde. Im 19. Jahrhundert wurden einige der grundlegenden Mechanismen des Schlafs entdeckt. Wir wissen, dass der Schlaf für die körperliche Erholung, die Regulierung des Stoffwechsels und die Stärkung des Immunsystems wichtig ist. Wir wissen auch, dass Schlafmangel zu einer Reihe von gesundheitlichen Problemen führen kann. Insgesamt zeigt die Geschichte des Schlafs, wie sich unser Verständnis und unsere Wertschätzung dieser wichtigen Funktion im Laufe der Jahrhunderte verändert haben. Von einer mystischen Erfahrung, die von den Göttern gesandt wurde, bis hin zu einer gut erforschten biologischen Funktion, die unser tägliches Leben beeinflusst, hat der Schlaf eine lange Geschichte hinter sich.
Ich kann dir von meiner Jugend erzählen, wo wir, also in Tunesien, zwischen 14 und 16 Jahren war ich da. Und da hat es so quasi, glaube ich, angefangen, dass ich so bestimmte Angewohnheiten hatte und so weiter.
Naja, Teenie-Zeit.
Teenie-Zeit halt, ne? Und dann bin ich trotzdem immer 6 Wochen in Tunesien gewesen. Und in diesen 6 Wochen waren mindestens 1-2 Hochzeiten. Und immer, wenn die Hochzeiten quasi bei sehr nahen Verwandten waren, musste man da auch übernachten in dem Haus. Und das Haus war immer voll mit Verwandten aus ganz Tunesien und auch, was heißt, der Welt. Es kamen ja auch welche,
wie wir, so
quasi aus Deutschland, Frankreich, woher auch immer. Und die Räume waren sehr voll mit Menschen, die dort geschlafen haben. Also mindestens 10 Personen waren in einem Raum. Die Räume waren groß, aber trotzdem 10 Personen lagen auf so Matratzen auf dem Boden. Und es war so ganz normal, in diesen Räumen, in denen Menschen geschlafen haben, auch ab und zu mal das Licht anzumachen, nachts zu reden, zu sprechen, sich zu unterhalten, Sachen rüberzurufen. Und wer hat sich darüber aufgeregt und wer hat sich beschwert und kam nicht drauf klar? Almansara. Ich kam einfach nicht darauf klar, dass wenn ich schlafe, ich wach werde, weil Menschen das Licht anmachen und sich unterhalten. Und für mich war das so absurd, dass ich direkt auf 180 war und gemeckert habe und geschrien habe. Ich war ganz unbeliebt in dem Moment und ich kann das auch verstehen, wenn ich so zurückdenke.
Ich glaube, ich wäre mit ganz viel schlechter Laune morgens aufgestanden nach so einer Hochzeit. Obwohl ich tatsächlich, also ich habe 2 Perspektiven auf so Schlafsaal-Geschichten. Erstens, meine Kindheit habe ich super toll in Erinnerung. Also ich war ja früher dann auch immer mit meiner Familie in Polen, da wo der Rest meiner Familie herkommt. Und dann war es auch an Weihnachten oder überhaupt, wenn wir da überhaupt zu Besuch waren, haben wir halt nur in dem einem kleinen Schlafzimmer bei meiner Oma geschlafen. Und wir lagen dann auch irgendwie zu fünf mit den Cousinen und Cousins auf dem Boden, auf den Matratzen. Und das war, also für mich hat das so ein Urlaubsfeeling, gibt mir das. Und dass die Sommer so unendlich lang waren und ich total viel gespielt habe draußen und alles hat Spaß gemacht. Und dann habe ich natürlich abends noch irgendwie die Erwachsenen reden gehört, singen gehört. Und da ist auch ab und zu mal jemand reingekommen und hat irgendwie irgendwas aus dem Raum rausgeholt oder so. Und ich habe da irgendwie voll schöne Erinnerungen dran. Und manchmal denke ich so, ach, so eine Schlaflandschaft wäre vielleicht auch mal wieder nett. Aber da waren wir ja auch mega klein, ne? Ja. Also da haben wir ja auch in das kleine Zimmer von meiner Oma gepasst, weil wir alle, wie groß ist man da, so einen Meter groß sind.
Ja.
Und dann habe ich aber auch, kleiner Urlaubsbericht vom letzten Jahr, da habe ich auch in einem Schlafsaal geschlafen. Das war aber eher wie so ein Zelt, weil das auf so einem Campingplatz war. Und da hat man jedes Geräusch gehört. Wenn meine Zimmermitbewohnerin, Zeltmitbewohnerin sich in diesen Betten gedreht haben, es hat gequietscht. Es war eh schon warm, weil ich im Sommer, im Hochsommer in Italien war. Ich habe geschwitzt, weil die Matratzen Überzug hatten mit so einem Plastiküberzug, dass wenn da irgendwie Feuchtigkeit drauf kommt, dass das irgendwie nicht da direkt ins Material zieht und die dann halt wieder wegwerfen müssen. Also klebte ich an diesen Plastiküberzug. Das hat dann auch Geräusche gemacht. Also es war der absolute Horror und ich habe mich immer so gefürchtet vor der Nacht, weil ich wusste, ich werde kein Auge zutun. Und Oropax, das kann ich zum Beispiel auch gar nicht. Ich finde das unangenehm. Ich habe da das Gefühl, irgendwie mein Kopf ist unter Wasser, wenn ich Oropax drinne habe. Sarah, bist du vom Schlaftyp her eher Napoleon oder Goethe?
Ich wäre gerne Goethe. Ich wäre sehr, sehr gerne Goethe, aber leider bin ich Napoleon. Also auch nicht so kurz. Was meinte er? 4 Stunden schläft ein Mann, 5 Stunden eine Frau und 6 Stunden der Idiot oder sowas. Mhm. Ja, bei mir sind es ja eher 6 Stunden. Aber 6,5, ein Idiot.
Du bist ein Idiot. Ja, ich bin Goethe.
10 Stunden, um zu dichten.
Ja, dichten tue ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall 10 Stunden Schlaf brauche ich.
Sehr gut. Oder Einstein. Der hat sogar übertrieben, der hat 14 Stunden manchmal geschlafen.
Dann gibt es aber auch noch Typ Poli, nämlich Leonardo da Vinci. Der war nämlich Polischläfer. Das bedeutet jetzt nicht, dass der mit vielen unterschiedlichen Leuten geschlafen hat, Leute. Das bedeutet, dass der Poli phasisch geschlafen hat. Der hat sich also seine kleinen Schlummerstunden dann immer schön aufgeteilt am Tag und dachte sich dann wahrscheinlich, in der Stunde male ich, in der anderen Stunde baue ich an den Skulpturen rum, in der dritten Stunde gehe ich was essen, in der vierten Stunde schlafe ich wieder und
forsche danach.
Es war total schwierig herauszufinden, übrigens, wie so bekannte Flintermenschen schlafen, weil es dazu irgendwie nicht so viele Erhebungen gab.
Nee,
und auch das ist eine Marktlücke. Da möchte ich, dass da vielleicht jemand mal
ein bisschen mehr forscht.
Genau. Kleiner Forschungsauftrag von uns. Unbezahlt allerdings. Das ist ein gesellschaftlicher Beitrag.
Finde ich gut.
Mich würde zum Beispiel interessieren, also Virginia Woolf hat zum Beispiel viel zu Schlaf gesagt. Aber bei der weiß man jetzt auch nicht, wie die geschlafen hat, ne?
Nee.
Die hat ja auch geschrieben, ob die auch so Typ Goethe ist oder dann doch so revolutionistisch wie Napoleon.
Es gibt nur so ein bekanntes Zitat, ich kann es leider nicht wiedergeben, dass sie genug Essen braucht, um gut zu schlafen.
kurz vorm Schlafen gehen essen kann ich auch nicht.
Nee.
Apropos Tunis, beziehungsweise Tunesien, Sarah, kennst du Nadia Kabi Linke?
Nee.
Sagt dir gar nichts?
Nein, sagt mir nichts, aber der Name klingt tunesisch auf jeden Fall, zumindest der erste.
Genau, die ist nämlich in Tunesien auch geboren und teilweise auch aufgewachsen und zwischenzeitlich auch in Kiew, also in der Ukraine und dann auch noch in Dubai. Und das ist eine Künstlerin, die beim Ruhrdingschlaf in Essen-Steele auch was ausstellt.
Ah, cool.
Nämlich so einen Raum in dem ehemaligen Kaufhaus Wertheim, was jetzt das Globus Center ist in Essen-Steele. Das ist auch ganz einfach zu finden, wenn du Essen-Steele S-Bahnhof aussteigst, quasi nach rechts läufst und dann diese kuriose Treppe runterläufst, die zur einen Seite nach nirgendwo führt, beziehungsweise halt einfach nur auf diese Wand zeigt, wo auch übrigens ein Ausstellungsstück ist und dann die Treppe weiter runterläufst, auf der linken Seite, da befindet sich dieses Globus Center. Und da wird Nadia Kabi-Linke ihr Kunstwerk ausstellen. Dieses Kunstwerk ist ein Raum, den man betreten kann und der ganz viel mit so optischen Illusionen spielt. Also ich stelle mir das gerade so ein bisschen Sci-Fi-mäßig vor. Die beschäftigt sich nämlich auch thematisch mit Astro-Mining. Sagt ihr das was?
Nee.
Das hat nichts damit zu tun, dass unsere Sternzeichen dort ausgerechnet werden und dass dann rauskommt, dass ich Waage bin und du Krebs, nur weil wir da geboren wurden. Sondern Astro-Mining ist eine Praxis, die sich eigentlich damit beschäftigt, ins Weltraum rauszufahren und Asteroiden erforschen und bestimmte Wertstoffe daraus rauszuziehen. Ehrlich gesagt dachte ich da auch, dass das irgendwie ein toller Link ist zu dem Gebäude an sich. Also da würde ich jetzt auch irgendwie gerne noch so einen kleinen stadthistorischen Abriss machen. Also da, wo dieses Globus Center gerade steht. Da stand bis 66 das gotische Rathaus oder das neue gotische Rathaus von Essen-Steele. Es wurde aber abgerissen, weil dort dann das Kaufhaus Wertheim reingekommen ist, was auch so eine Kette war. Das stand da aber nur für 20 Jahre. 20 Jahre klingen jetzt in unserem Leben wahrscheinlich total lang. Aber wenn man sich mal überlegt, für eine Architektur ist das relativ kurz. Das wurde dann nach 20 Jahren auch wieder abgerissen und ist dann in die Hände von Karstadt, glaube ich, gekommen. Und es hat sich dann immer wieder abgewechselt mit diesen Kaufhäusern, die man halt irgendwie kennt, bis heute, wo dieses Globus Center drin ist und so mehrere kleine Geschäfte drin sind. Und irgendwie fällt das thematisch total gut zusammen mit dieser Unendlichkeitsschleife und diesem Fortschritt und diesem Zwang nach Erneuerung, mit der sich ja auch die Künstlerin Kabi Linke auseinandersetzt.
Mega spannend. Anja, kennst du Alicia Rogalska?
Ja, die sagt mir auf jeden Fall was. Hat die bei der Manifesta ausgestellt?
Ja, und sie stellt jetzt auch nochmal
beim Ruhrding aus.
Genau, beim Ruhrding Schlaf. Die hat auch einen polnischen Background, beziehungsweise kommt sie aus Polen und hat an der Akademie der Bildenden Kunst in Warschau studiert.
Wow.
Ein Beispiel für ihre Arbeit ist zum Beispiel die Performance The Constitution for the Sea, die sie 2018 in Marseille durchgeführt hat. Das war eine Zusammenarbeit mit lokalen Aktivistinnen und Fischerinnen und die haben zusammen eine Verfassung für das Meer entwickelt, die darauf abzielt, den Schutz des Meeres und seinen Bewohnerinnen zu verbessern. Und eine andere Arbeit, die auch sehr spannend ist, die ein bisschen aktueller ist, vom letzten Jahr, von der Manifesta, das meintest du ja gerade. Und diese Arbeit untersucht die politischen und sozialen Bedürfnisse von Menschen in verschiedenen Gemeinschaften und wie diese Bedürfnisse oft ignoriert oder unterdrückt werden.
Ah, okay. Also es geht quasi darum, wie wir sozial miteinander leben oder was wir überhaupt für Bedürfnisse haben. Also auch so spezienübergreifend, weil du ja gerade auch meintest, dass es um das Meer ging.
Genau, also sie ist eine Künstlerin, die sich aktiv in sozialen und politischen Debatten einbringt und dabei auf eine kollaborative und so eine partizipative Kunstpraxis setzt. Und für ihre Arbeit für das Ruhrding Schlaf setzt sie sich mit der Geschichte von Essen-Steele auseinander und geht der Frage nach, wie bedingt Architektur und soziales Leben einander und welche Bedürfnisse werden insbesondere für Frauen nicht erfüllt und wie lässt sich ein geschützter Raum in der Stadt schaffen, an dem über Gegenwart und Zukunft reflektiert werden darf.
Sarah, wir kommen zum Schluss.
Genau. Wie wir am Anfang der Folge ja auch schon erzählt haben, es werden insgesamt 3 Folgen. Und in der nächsten Folge geht es um das Thema Schlaflos und wir werden uns in Witten aufhalten.
Und wer sich alles so schlaflos aufhält in Witten?
Aufgrund von Arbeit, aufgrund von Party.
Aufgrund von Sorge.
Genau. Und natürlich werden wir auch beim nächsten Mal einige Arbeiten vorstellen. Bis zum nächsten Mal.
Gute Nacht oder guten Schlaf.
Guten Schlaf.
Egal wann ihr schlaft, wir wünschen euch einen guten Schlaf.